Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, nach der kurzen Unterbrechung oder sage ich mal dem kurzen Vorgriff letzte Woche, als wir dem Toni das Vaterunser überreicht haben, wollen wir jetzt wieder einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, obwohl wir im gleichen Bereich bleiben. Wir hatten vorletzte Woche schon das Thema der Fürbitten angesprochen und Sie wissen es, auch nachdem Ansgar Florian jetzt nicht mehr hier ist, ist es so, dass nach den Fürbitten der Zelebrant zu der Vermeldungsmappe greift und aus der Vermeldungsmappe verkündet, wofür Kollekte gehalten wird, wofür der Klingelbeutel heute an diesem Tag dann in der Sonntagsmesse herumgeht. Dieser Teil des Absammelns, der gehört nämlich schon zu diesem großen Block des Eucharistischen, der Eucharistischen Liturgie, der Liturgia Eucharistica, die wir ja sozusagen identifiziert haben daran, dass man sich dann wieder einen Moment hinsetzen kann. Und in diesem eucharistischen Teil geht es jetzt darum, mit diesem Klingelbeutel die Kollekte zu halten. Ich erinnere nochmal daran, wir hatten das Tagesgebet am Anfang, das auf Lateinisch Collecta heißt, ja, also fast das gleiche Wort. Das ist etwas anderes. Da ging es um das gesammelte Gebet. Hier geht es jetzt um die Sammlung von Gaben und diese Gaben werden ja dann gemeinsam mit den anderen, mit den eucharistischen Gaben von Brot und Wein zum Altar gebracht. Ja, so hinten steht in der Regel dann das kleine Schälchen, wo jeder Besucher eine noch nicht konsekrierte Hostie hineinlegt und zusammen mit dem wird eigentlich sinngemäß, auch wenn das nicht zeitlich immer ganz zusammengeht, werden also diese Geldgaben nach vorne gebracht. Es geht also um die Bereitung dieser Gaben. Hervorgegangen ist diese Kollekte, dieses Absammeln, diese Geldgabe eigentlich aus Naturalgaben. Ursprünglich war das so, dass jeder dann in den Gottesdienst etwas mitgebracht hat, was dann hinterher, also abgesehen von den eucharistischen Gaben, die eben gewandelt worden sind, was dann hinterher an die Bedürftigen verteilt worden ist. Dieses Universaltauschmittel Geld ist ja dann eine etwas spätere Erfindung oder ein Umweg sozusagen, den man jetzt nimmt. Also da wird das Geld geopfert als Universaltauschmittel, als Gabe für die Bedürftigen. Es geht darum, im Namen des Herrn etwas also abzugeben, etwas darzubringen, damit der Herr seine Herde speist. Das ist also dann im liturgischen Vollzug natürlich die Herde, die Gemeinde, die hier dann versammelt ist, die Teil hat an der Gegenwart des Herrn in Brot und Wein. Aber es geht dann auch aus dieser gottesdienstlichen Versammlung hinaus. Ja, das ist das, wofür also diese Geldgabe, diese Kollekte gehalten wird oder früher in der alten Kirche die Naturalgaben, die dann an die Bedürftigen weitergegeben wurden, auch außerhalb eben dieses gottesdienstlichen Vollzuges. Das Wort Opfer kommt vom Lateinischen opferre, also hintragen eigentlich, hin darbringen, würden wir etwas altmodisch vielleicht übersetzen. Opferre ist also das lateinische Wort und daraus ist dann unser deutsches Wort Opfer geworden. Ich trage es also hin, ganz buchstäblich. Ja, irgendwann, früher oder später, landet dann hier bei uns der Klingelbeutel, also diese Körbchen, auf dem Kommuniongitter. Simultan dazu bereitet der Zelebrant oder seine Assistenz. Ja, wenn ein Diakon da ist, fängt der Diakon schon an. Ansonsten ja, der Priester selbst mit Mithilfe der Ministranten bereitet er also den Altar vor. Das heißt, der ganze Fokus des Geschehens ist jetzt nicht mehr auf diesem Tisch des Wortes, dieses Ambo, auf dem das Lektionar war, wo wir vorher im anderen Teil, also im vorherigen Teil in der Wortliturgie, im Wortgottesdienst, das Wort Gottes gehört haben, sondern der Fokus wandert jetzt ins Zentrum hin zum Altar, ja, zu diesem großen Tisch, der vorbereitet wird für den Vollzug dieser Opferfeier. Altar, vielleicht auch ganz kurz eine Erklärung dieses Wortes. Allein darüber könnte man auch schon wieder eine ganze Katechesenreihe machen. Sie haben schon gesehen, ich habe schon ein Bildchen hier in der Hand, um das es gleich noch ein bisschen geht. Der Altar ist ja von hier aus deutlich sichtbar in mehreren Stufen abgegrenzt. Also zum einen gibt es eine Stufe, die aus dem Kirchenraum herausführt. Dann kommt dieses barocke Kommuniongitter hier. Dann kommt eine weitere Stufe, die den Altar nochmal abhebt. Wenn Sie mal ein bisschen weiter nach hinten schauen, der eigentlich ursprüngliche Altar dieses Gotteshauses, der Hochaltar, ist dann nochmal durch drei Stufen abgetrennt. Das heißt, es gibt einen Aufstieg. Altus heißt hoch auf Latein und dieses Wort Altar ist eine Zusammenziehung eines altlateinischen Wortes von Alta Ara. Ara ist eigentlich schon der Altar und Alta heißt hoch. Es ist eine Art Hochaltar, nochmal erhöht, ein erhöhter Gabentisch. Was ist ein Altar? Das ist ja auch außerchristlich sozusagen, gibt es das ja schon, auch ja, vorchristlich natürlich im Alten Testament, aber natürlich auch immer in anderen Glaubensrichtungen gibt es solche Altäre. Es ist immer ein Ort der Darbringung, wo ich ja ein höheres Wesen, sage ich mal ganz allgemein gehalten, irgendwie verehre. Es gibt also eine Hinordnung auf ein höheres Du, auf eine Gottheit, ein göttliches Wesen, für das dieser Altar, dieser erhöhte Tisch, ja im doppelten Sinne erhöht wird. Ja, ist einerseits natürlich erhöht von der Erde, aber es geht auch um diese Erhöhung hin ja, zu etwas Höherem als dem menschlichen Dasein in der Regel. Die Weihe des Altars ist in der Kirche einem Bischof vorbehalten, also die Nachfolger der Apostel sind diejenigen, die Kompetenz haben und die Befugnis haben, einen solchen Altarstein zu weihen. Und er muss dann bestimmte Kriterien erfüllen. Da können wir dann vielleicht mal vom Pater Konrad, von unserem Liturgieexperten, nochmal einen kleinen Einschub irgendwann hören. Aber was Sie wissen, ist aus der geschichtlichen Tradition der Eucharistiefeier, dass ein Altar, wie es hier ja auch der Fall ist, ein Reliquiengrab haben muss, weil man früher in der Urkirche die Liturgie gefeiert hat auf den Gräbern der Märtyrer, ja, auf den Gräbern der Apostel natürlich, sodass wir diese Tradition übernommen haben und ein Altar wie dieser hier, der ja relativ neu ist, von 2014, trotzdem dieses Reliquienaltar hat mit einer Reliquie vom heiligen Papst Johannes Paul II., Aber so einen Reliquienstein, so ein Reliquiengrab gibt es in jedem gültig geweihten Altar, der dann bei der Weihe vom Bischof mit Öl gesalbt wird. Ja, erinnern Sie sich an den Altar auch des eigenen Herzens, den Tempel unseres Leibes, der auch gesalbt wird in den verschiedenen Stationen, ja, bei der Taufe, Firmung und auch Krankensalbung und so weiter. Diese Salbung gilt also auch dort, dem Heiligen. Salbung mit Öl und auch der Weihrauch, der zur Konsekration gehört, die Erinnerung daran, dann jedes Mal bei so Hochämtern, ja, bei feierlichen Liturgien, wenn der Priester am Anfang der Liturgie schon den Altar inzensiert, beweihräuchert und dann auch bei der Gabenbereitung nochmal die Gaben selber inzensiert, da kommen wir später noch dazu, und auch ja den Altar nochmal umschreitet. Das heißt, der Ort dieses Geschehens wird sozusagen, es wird ein Ort der Erhöhung, ja, wird ein Ort des Heiligen im besonderen Sinn. Diese Abtrennung des Altars hat ihren Hintergrund in dem Tempel in Jerusalem. Ja, ich weiß, es ist sehr klein. Wenn Sie aber mal so ein bisschen auf das Schema schauen, es geht jetzt nicht um die Details darauf, ja, sondern nur mal zu sehen, dass dieser Tempel in Jerusalem verschiedene Bereiche hatte. Hier gibt es also so eine Art Vorhof und dann tritt man ein in einen eher inneren Bereich und dieser innere Bereich ist nochmal untergliedert bis in den hintersten Bereich, das ist hier, wo dieser rosa Punkt ist, ja, den ich da reingemalt habe, das ist das Allerheiligste. Und so eine ähnliche Struktur, etwas kleiner, bildet dieser Raum dann auch ab. Das heißt, wir haben sozusagen einen Vorraum und einen Raum, an dem man näher kommt und dann gibt es einen Bereich, in dem dieser Altar steht, im Zentrum und ganz hinten, hier bei uns wunderschön, ja, mit Jesus und den beiden Emmaus-Jüngern, im Tisch verborgen, dann für uns das Allerheiligste, was wir dort aufbewahren. Also das ist sozusagen der der heiligste Raum, an dem, sag ich mal, hier auch bei touristischem Betrieb am wenigsten Verkehr ist. Ja, da ruht der Herr, ja, und ja, sieht, was sozusagen hier passiert. Also es gibt verschiedene Bereiche, durch die wir uns diesem Altar annähern. Wenn wir jetzt mal, ich meine, das sind grundsätzlich Sachen, hier der Tempel in Jerusalem ist vorchristlich, also alttestamentlich. Ich habe auch gesagt, es gibt auch für andere Glaubensrichtungen solche Orte, solche Altäre. Was ist jetzt das Besondere im christlichen Sinn? Und ich glaube, das Wunderbare, wenn man da ein bisschen jetzt nachdenkt darüber, was auf diesem Altar geschieht, also was dieses eucharistische Opfer, das wir feiern, eigentlich bedeutet, dann ist wirklich das Proprium, dass hier ein Treffpunkt von Himmel und Erde ist. Das heißt, wir geben, so wie diese Geldgabe, diese Naturalgabe, die Gabe von Brot und Wein, wir geben etwas Irdisches hin zu Ehren des Gottes, den wir dort verehren. Und Gott nimmt diese Gaben ganz an. Er nimmt sie ganz hin, er nimmt sie ganz in Besitz. Brot und Wein, dann später durch die Wandlungsworte des Priesters. Und er verzehrt sie aber nicht, sondern er schenkt sie uns zurück. Also er nimmt sie vollkommen, er wandelt sie vollkommen in seinen Leib und sein Blut und lässt sie aber da, um sie auszuteilen an uns. Und das ist der Unterschied. Es wird nicht mehr verbrannt, sodass es aufsteigt, sodass es irgendwie uns entzogen wird, ja, dass diese Opfergabe etwas ist, was wir aufgeben im eigentlichen Sinne, sondern die Opfergabe von Brot und Wein wird ganz hingebracht und ganz in Besitz genommen und uns zurückgeschenkt. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zu dem Altarverständnis oder dem Opferverständnis in anderen Glaubensrichtungen oder auch im alttestamentlichen Sinn. Ja, dort hat Gott ja, Sie kennen diese Szenen, vielfältig dargestellt, auch im Alten Testament, wo dann zum Beispiel durch Feuer diese Gaben verzehrt werden. Ja, er hat sie angenommen. Das ist das Zeichen, dass Gott sie angenommen hat. Für uns ist das Zeichen, dass Gott diese Gaben ganz annimmt, dass diese Wandlungsworte im Heiligen Geist dafür sorgen, dass das Wesen dieser Gaben sich verändert, ganz von Gott in Besitz genommen werden und uns zurückgeschenkt werden. Das ist eine große Sache, denn er schenkt sich selber. Er nimmt es an, eine Gabe, die natürlich aus Dingen kommt, die er selber geschaffen hat. Wir können nichts neu schaffen in dieser Welt. Wir müssen immer mit dem umgehen, was uns bereits gegeben ist. Er nimmt diese irdischen Gaben als Geschenke von seinen Kindern an, nimmt sie in Besitz und schenkt sich ganz selbst zurück. Das ist die göttliche Wandlung der Gaben. Das ist der eigentliche Gottesdienst. Sie erinnern sich an diese Doppelseitigkeit des Wortes Gottesdienst. Das ist unser Dienst an ihm, unser Dienst für ihn, aber es ist vielmehr immer noch sein Dienst an uns. Die Freude darüber, dass das so ist, dass er sich also verströmt an seine Kinder, an sie und an mich, das ist das, was wir in der weiteren Betrachtung dieses eucharistischen Teils der Heiligen Messe dann ein wenig noch überlegen wollen und annehmen wollen. Aber ich glaube, wenn man mit diesen Gedanken schon mal weiter ins Gebet geht und in die nächste Heilige Messe, dann vielleicht auch eine Auffrischung erfahren von der Größe dieses ja so unscheinbaren kleinen Stückchens, was aussieht wie Brot und doch ganz die Gabe Gottes selbst ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.